Kapitel 1.
Das Auto war schwarz. Schwarz-metallig, um genau zu sein, und nur das letzte Attribut machte es erträglich. Das war aber auch schon alles Erwähnenswerte an dem Opel Ascona, den Stefan über die istrische Küstenstraße lenkte. Rechts waren im Abstand von ca. 20 Metern massive Steinpoller aufgesetzt. Dahinter ein gnadenlos schöner Blick auf die Adria, die sich in myriadenfachen Spiegelungen der Sonne brach. Der Verkehr rauschte in einer endlosen Schlange die Meander des schroffen Gebirges entlang. Die Sonne knallte erbarmungslos von vorn auf das Land und warf harte Schatten hinter die Felsen, die seit Tausenden von Jahren der Hitze trotzten. Der Takt des Verkehrs wurde von wildrußenden Lastwagen vorgegeben, die wie Kettenglieder der Straße folgten und durch einheimische Laders und Fiats verbunden waren, die in waghalsigen Manövern die Ordnung der Kette changieren ließen. Was passierte, wenn man beim Überholen etwas falsch machte, konnte man als Beifahrer in den scharfen Kurven sehr gut beobachten. Unterhalb des Adria-Blicks lagen in fast regelmäßigen Abständen Wracks von Lastern und Autos jeglichen Alters in einer Gesteinskulisse, wie sie urwüchsiger und brachialer nicht sein konnte. Alle gemeinsam hatten sie den Tod und die Verwesung. Totalschaden, ausgebrannt. Unfallursache, Sturz aus großer Höhe. Dazwischen ein paar Haushaltsgeräte und anderer Müll, den man bei uns in der Heimat gerade anfing zu recyceln. Andere Länder, andere Sitten, über einiges musste man hinwegsehen, wollte man günstig Urlaub machen. Von der Straße, auf der wir fuhren, waren es gefühlte 80 Meter bis unten. Eine Idylle mit Rost unter der obersten Schicht. Eine Fahrt durch die Sonne, rußige Abgase und nackte, verschwitzte Oberarme der Lkw-Fahrer, die aus den dreckigen Fahrerkabinen hingen und uns beim Überholen mit obszönen Gesten bedachten. I'm living in a box, I'm living in a cargo box. Zum 200. Mal schrien wir aus vollen Lungen den Refrain mit und überließen es danach den 120 Watt der Hi-Fi-Anlage, den Rest dieser eklektischen Hymne aus England in der Atmosphäre zu verbreiten. Das Auto glühte mit seinem anthrazitfarbenen Lack und alle Scheiben waren unten. Damals fuhr man super, super verbleit. Wir rasten zwischen karstigen Bergen, Meer und Gräbern entlang der istrischen Küste und fühlten uns frei wie nie zuvor in unserem Leben. Nach über einem Jahrzehnt Schule konnte man sich nicht besser fühlen.
Kapitel 5.
The Passenger. Disco war was anderes. Das hier war wohl ein Club. Abseits von Hafen, Markt und Uferpromenade und den erleuchteten Cafés des Ortes lag der Eingang zu dem kleinen Etablissement in einer engen Gasse. In der Erinnerung ein dunkler Raum mit einer Tanzfläche und vielen Schatten, damals ein Club. Und Iggy Pop. The Passenger war offenbar eine der wenigen Platten, die es aus dem europäischen Raum bis nach Senje geschafft hatten, und war keine auf Kassette aus dem Radio mitgeschnittene Urlaubs-Trash-Mucke. Unseren verwöhnten Ohren kam das bekannt und tanzbar vor. Männer, die wir hier nun mal werden sollten, soffen und gingen dann auf die Tanzfläche, um ihre steifen Hüften mit immer mehr Promille in mehr oder minder rhythmische Zuckungen zu versetzen. Tanzen konnte und sollte das jedenfalls niemand nennen. And I ride through the cities by night, I'm the passenger. Man definierte sich über die Coolness des Songs und grölte die Textzeilen, die man verstand, mit, auch wenn man vielleicht nicht immer die textuelle Deutungshoheit hatte. Along the cities at night. Mark hatte wie immer eine Flasche in der Hand und Stefan und ich konnten dem nicht nachstehen. Wir bildeten ein besoffenes Iggy Pop-Dreieck und warteten auf den anderen großen Song des Abends. Mir war ein wenig schwindlig, ich schwitzte, die Menschen um mich herum waren unscharf, aber genau so musste das sein. Seit dem 15. oder 16. Lebensjahr, immer wenn man gezwungen war, sich einer Tanzfläche auszuliefern, einem kultischen Ort aus früheren heidischen Zeiten, dann nahm Mann oder Junge raume Mengen, vorzugsweise Bier, in sich auf, um die Motorik auf die im Raum verbreiteten Schallwellen und Frauenkörper zu synchronisieren. So in etwa. Prost. Besoffen wie die Löcher und hatten das nächste Bier quasi immer schon in der Hand. Große braune halbe Liter Flaschen mit einem lapprigen Etikett und wegzutrinken wie Saft, für unsere durch Jiva, Flensburger und Elephant gestielten Nordmannkielen. Das hier war kein Bier, da war kein Alkohol drin. We could be heroes. Bowies Stimme bildete einen aristokratischen Gegenpol zu einer der wohl jauligsten Gitarren aller Zeiten und wir konnten jetzt die Tanzfläche unmöglich verlassen. Hatte uns der Passenger eher depressiv und leicht gruftig auf der Stelle wandern lassen, so ging Bowie in die Brust und Stirn und die Hymne schoss aus uns wie Laserstrahlen gen Decke des düsteren und einfachen Örtchens. I drink all the time. Das war mir als eine Botschaft. Das war das Etikett einer Generation, die wir wohl gerade mit frischem Blut füllten. Da trank jemand und da liebte jemand seine Königin und wünschte sich, mit ihr wie die Delfine durch das Wasser zu gleiten. Toll. Aber auch albern, denn noch niemand von uns hatte jemals eine Bowie-Platte besessen. So etwas besaßen große Brüder, von denen ich leider keinen hatte, oder bei manchen sogar die Eltern. Man übte seinen Hüftschwung und drehte sich im Kreis der etwa 40 Menschen, die auch auf dem Blechteppich ihre Körper verformten. Sie war groß und schlank und hatte wunderbare lange dunkle Haare. Alles andere war mir egal, denn es war eh zu spät für eine andere Konfiguration meiner Pheromone. You could be my queen. Bowie sägte weiter durch meine Hüfte und meinen Schädel.
Kapitel 7.
Die Welt wird geboren. Dass Meeresstrand nicht unbedingt Sand bedeutete, hatten wir schnell gelernt. Vielleicht hieß Istrien übersetzt auch so etwas wie Geröll. Man wurde das Gefühl nicht los, dass touristische Kataloge, sofern es sie denn gab, und wir sie gar zur Planung unseres Trips genutzt hatten, die offenkundige Allgegenwärtigkeit von großen, plumpen, aber auch spitzen und kantigen Steinen geschickt verschwiegen. Hier musste man ganz schön flexibel sein, wollte man sich auf einer der wenigen körpergroßen freien Flächen mittels Handtuch als Badegast betätigen. Für mich war das jedenfalls kein Strand, den uns das kleine Örtchen Senje präsentierte, in dem wir nach unserer Flucht von der Insel gelandet waren. Und das war auch kein Badeurlaub, was uns in den tageshellen Phasen unseres Aufenthaltes hier abverlangt wurde. Strand 5 minus, Versetzung gefährdet. Das machte keinen Spaß und nicht selten erwischte ich mich dabei, nach einer Gerölllawine Ausschau zu halten, die neue Brocken aus dem stark ansteigenden Hinterland hinab an die Küste befördern würde. Tod durch Steinigung und das im Urlaub, Samstagnachmittag kurz vor der Sportschau. Man saß also auf irgendwelchen kantigen Steinen und starkste zur Abkühlung auf tastenden Zehen in das Meerwasser, um sich dann doch lieber auf einer Luftmatratze treiben zu lassen. Tagsüber jedenfalls oder besser gesagt nachmittags, wenn wir alle halbwegs ausgenüchtert waren. Heute hatten wir das noch vor uns. Der Augenblick zum Ende der Nacht war magisch, wie wohl überall auf der Welt. Nüchtern, zu zweit, allein, egal. Die Sonne breitete sich hinter dem Horizont vor. Hunderte Singvögel streckten ihre Gefieder und schlichen durch die Kulissen. Während alles Menschliche tief und fest schlief, und nur ein einsamer Bäcker oder Marktmann im Stadtbild eine kleine Note der menschlichen Betriebsamkeit setzte. Die Ruhe war schwer und das Meer lag wie ein geschliffener Spiegel an dem steinigen Küstenlauf. Wir torkelten durch den Hafen, denn irgendwann hatten sie kein Bier mehr in der Disco oder auch einfach mal die Schnauze voll von uns grölenden und saufenden Touristen. Vorbei am Hafen mit seinem dreckigen, brackigen Wasser, in dem allerlei Fischerboote dümpelten, in Richtung der Serienwohnung von Mama Monika. Das Haus lag an der Ausfallstraße des Ortes und blickte mit seinen Balkonen auf die Adria in Richtung Italien. Mark und ich waren wie immer die Letzten und Einzigen. Last Man Standing. Stefan hatte sich vorzeitig verkrümelt und war wahrscheinlich schon am Pennen. Die kleine linke Lusche. So torkelten Mark und ich allein auf der menschenleeren Straße entlang, deren Asphalt immer noch die Wärme des letzten Tages in sich trug. Wir waren schon ziemlich nah an unserem Domizil, als Mark plötzlich nach links hinab zum karstigen Steinstrand abbog. Die Treppenstufen, die krumm und ausgetreten vor uns in die Tiefe führten, machten mir weniger Sorgen als die undurchdringliche Dunkelheit dort unten am Wasser. Die Treppe hatte die Hitze gespeichert, aber mit jeder Stufe wurde es an den Knöcheln ein wenig kühler. Unten angelangt, setzte Mark sich auf die Kante des kleinen Anliegers aus grobporigem Beton und ich mich daneben. Zu trinken hatten wir nichts mehr, also verstand ich nicht so ganz, worauf das hier hinauslief. Alter, gleich kriegst du den Kick deines Lebens. Mark war immer für jede Überraschung gut und deshalb konnte ich mich entspannen. Eigentlich wollte ich nur noch ins Bett und das Bier wegträumen, das ich in meinem Körper mit mir trug. Das war ein Liter und ich überlegte einen Augenblick, ob ich es nicht als Fischfutter in die Adria. Aber nein, auch da war Mark Messlatte. Gekotzt wurde nicht. Und wenn, dann irgendwann am nächsten Tag und heimlich. Mark sah man den Alkohol eh nie an. Egal wie viele Schafstallpartys wir schon leer gesoffen hatten, der konnte eine Flasche Gin alleine saufen mit zwei Flaschen Tonic und sah besser aus als wir alle daneben. Aber das war jetzt gerade nicht das Thema, denn Mark verharrte in einer entspannten Pose und blickte weit auf das Meer vor unseren Füßen hinaus. Stille, auch hier. Nichts bewegte sich, und die kleinen Wellen, die heimlich unter unseren Füßen an die Mauer schwappten, waren dabei so leise, dass das ganze Bild noch unwirklicher erschien. Gegluckse. Vielleicht hatte auch ein alter Fisch ein paar Meter vor uns Schlafstörungen und gerade ins Wasser gefurzt. Der Spiegel der Adria ruhte unheimlich 3 Zentimeter unter den Sohlen unserer Segeltuchschuhe. Keine Wolke am Himmel, kein Boot weit und breit und dazu ein Zwielicht, wie ich es nicht beschreiben kann. Einfach mal die Klappe halten. Das musste man nicht sagen, sondern wir taten es. Die Stille war heilig und die Welt war ein Dom und wir waren zwei Priester. Besoffen und voller Andacht. Jetzt, schau! Mark deutete auf das Meer hinaus und ich begriff sofort, dass dies ein Bild war, das ich mein ganzes Leben nicht vergessen würde. Aus der eben noch endlos und ohne Kontrast vor uns liegenden dunklen Leinwand war etwas anderes geworden. Die Fläche teilte sich und gab unseren Augen ein Schauspiel, das mich schindeln ließ. Eine Mauer, ein Horizont, ein Boden, eine Dunkelheit und eine gleißende Helligkeit ergriffen die Bühne, die sich vor uns in die Unendlichkeit zu erstrecken schien. Ein Drama ohne Ton. Eine Aufführung ohne Schauspieler. Auf uns raste etwas zu, das mir Angst und Freude zugleich bereitete, und für eine halbe Sekunde drehte ich den Kopf nach hinten, um Gewissheit zu bekommen, dass ich mich noch immer am Rande eines steinigen Meers befand. Die Sonne kroch mit ihrem oberen Rand über die tiefschwarze Schablone der Bergkette hinter uns. Ich glaubte, einen Sog zu verspüren. Mein Blick wieder nach vorne gewandt, sah ich die dunkle, weiche Kante immer näher kommen und gleichzeitig an Schärfe gewinnen. Innerhalb von Sekunden erreichte die Kante unsere Füße und durchtrennte diese, während mit aller Sanftheit die Sonne unseren Nacken hinabkroch. Unsere Silhouetten waren für den Bruchteil eines Wimpernschlags kilometerlang und verschmolzen mit den Bergschatten auf dem glatten Spiegel vor uns. Der Spiegel schien in Bewegung zu geraten und begann sein Lichtspiel. Als wenn jedes Wassermolekül nur auf diesen Impuls gewartet hatte, sprangen uns Bazilliarden glitzernder Lichtpunkte in die Augen. Auf einmal war die Welt wieder die, die wir am Abend zuvor verabschiedet hatten. Unglaublich. Diese Geburt hatte ich noch nie in meinem Leben so erlebt. Ich war gerührt und paralysiert. Mich durchfloss die Wärme der Sonne, die milliardenfach größer als unser kleiner Planet war, und ich bekam eine blasse Ahnung von den Vorgängen, die sich Photosynthese, Spektrallicht oder autotrophe Assimilation nannten. Alles wirre Sachen, die einem durch den Abiturientenkopf schießen, wenn man Zeuge des Göttlichen ist und nicht wirklich steuern kann, was man als nächstes sagt oder tut, geschweige denn denkt. Ich war eins mit dem Erdkreis. So würde ich es später sehr lyrisch und poetisch nennen und in meiner unendlichen Ratlosigkeit gefangen. Mark hatte sich erhoben und hielt mir seine Hand zum Hochziehen hin. Länger musste man nicht bleiben. Dieses Theaterstück dauerte nur Sekunden und wir hatten die besten Plätze. Zusammen torkelten wir die ausgetretene Steintreppe hoch, ohne etwas zu sagen. Was sollte man auch sagen? Die Natur sprach dafür umso lauter. Es erhob sich ein Getöse, Vögel, Blätter, Wind, Wellen, Hähne und auch ein erstes Auto. So begann also das Leben und das jeden Tag. Ich fiel in mein Bett und war glücklich und immer noch sehr, sehr besoffen. Nie erfuhr ich, wie Mark von solchen Sachen eine Ahnung bekam und leider fragte ich ihn nie. Auf die Idee, an einen sonnigen Badestrand zu fahren, kamen wir nicht.
Kapitel 18.
Sie kam nicht. Sie kam nicht. Es war leer ohne sie, es war nichts ohne sie, und ich füllte die Leere mit Bier und Gegrüle. Don't you forget about me. Die Simple Minds tanzten in meinem einfachen Kopf und ich wog mich im Rhythmus des Songs. Alle anderen Songs waren mir egal. Kein Sexy Thing, kein Passenger, kein nichts. Der Laden war unglaublich leer, was vielleicht auch an dem Arbeits- und Wochentag lag, und auch der DJ war nicht der vom Wochenende. Vielleicht war es auch mein lasziver Hüftschwung oder ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Vielleicht passierte das auch alles nur für mich. Der Song ging jedenfalls ewig und ich hatte wohl alle Hemmungen verloren und drehte mich wie eine 20-Dollar-Note allein auf der Tanzfläche und versank in den wunderschönen und doch recht schlichten Lyrics. Der Song war der Oberhammer und das Live-Doppelalbum rangierte bei mir zu Hause ganz weit oben in der Heavy Rotation. Die Simple Minds waren soft, sie waren rockig und eigentlich banal, aber ich mochte sie als Mitte zwischen dem nervtötenden Bloody Sunday von U2, die ich erst viel später zu schätzen lernte, und dem oberintellektuellen Scheiß von Pink Floyd. Don't You war jedenfalls eine Hymne und da ließ ich nichts drauf kommen. Vielleicht hätte ich auch den DJ überreden können, die komplette CD durchlaufen zu lassen. Sollte er sich ruhig vom Acker machen und mir den Dancefloor allein überlassen. Tatsache, sie kam nicht. Weder sie noch Sabrina oder eine weitere Dame aus den letzten Abenden erschien, und nur Detlef und noch ein paar andere traurige Gestalten hatten sich hinter traurigen Getränken in den Tischnischen verschanzt. Mir war gerade die ganze Welt auf den Kopf gefallen und nach Hause konnte oder wollte ich nicht. Nicht so. Nicht so und überhaupt, was sollte der ganze Scheiß hier? Hatte alles keinen Wert. Kontakt zur Erde verloren. Zu Hause hatte ich gerade den Heartbreak mit Nicole hinter mir gelassen, also war das hier unpassend, wie es nun mal nichts sein konnte. Allerdings gab es so gesehen auch noch andere Gründe und mein Kopf tanzte durch die Gedankenwirbel, die sich alle nebeneinander in der öligen Suppe meines Hirns auftaten. Der Song lief und lief ewig und vielleicht hätte ich auch bald gemerkt, dass der DJ ihn auf Repeat gestellt hatte, als plötzlich Mark und Stefan in der Szene aufpoppten. Ich hatte sie aus der Inszenierung komplett gestrichen. Sie hatten sich schlecht benommen und schlechtes Benehmen quittierte ich stets mit Missachtung. Da konnte ich sehr bockig sein. Mark glättete wie immer die Wogen. Er musste nur lachen. Er war der große Weichmacher und Harmonist, der es schaffte, mich von der Tanzfläche an den gemeinsamen Tisch mit Detlef und Stefan zu holen. Sowas wie eine kumpelhafte Atmosphäre aus dem Hut zu zaubern und das Ganze mit einer Runde Tequila zu untermauern. Das konnte nur er, und sobald Mark da war, war alles gut. Der Laden war heute scheißleer, und ich hatte die Promille für ein halbes Dutzend Gäste in mir. Wo sind die Ladies? Mark brachte mit seiner Frage die Situation auf den Punkt. Die war nicht da, und ich schaute deshalb wohl auch so verknüllt und dämlich aus der Wäsche. Keine Ahnung, ich hielt lieber die Klappe und ließ Detlef quatschen, der ohnehin nichts anderes vorzuhaben schien. Ist Donnerstag, da bleiben die Perlen in ihren Muscheln. Das Niveau war herrlich und ehrlich und Marks Vorliebe für solch gebrochene Charaktere wurde voll befriedigt. Die beiden verstiegen sich sogleich in eine Diskussion über das richtige Vorgehen beim Knacken von Muscheln oder eben Perlen und ich war so gut erzogen, mich da einfach rauszuhalten. Wäre ich in anderer Laune gewesen, hätte ich dem Detlef versucht klarzumachen, dass der gute Mark ihn eigentlich die ganze Zeit nur verarschte. Doch nur zu gern lauschte ich dem Spiel zwischen den beiden. Mark nahm nichts ernst und gab in bester komödiantischer Perfektion den Proll, der mit dem anderen Proll fraternisierte, und ich konnte mich nicht für eine der beiden Seiten entscheiden. Der heutige Abend, den ich allein mit Detlef begonnen hatte, hatte mir eine andere Sichtweise auf diesen Typus beschert, und der konnte mir eigentlich gerade nur leid tun. Aber viel lieber tat ich mir selbst leid und wartete immer noch auf das Erscheinen von Renata oder irgendeiner Nachricht über ihren Verbleib. Wie ein katholischer Priester auf Wallfahrt in Częstochowa starrte ich auf den Schrein der schwarzen Madonna und wartete auf ihr Erscheinen. Wie ich gerade auf dieses Bild kam, keine Ahnung, hatte wohl etwas mit der Familie väterlicherseits zu tun, die allesamt wegen des Mists, den der kleine böse Mann verzapft hatte, dort hatten fliehen müssen. Mark schien mit allem im Frieden zu sein und trieb es heute Nacht nicht auf die Spitze. Sein Spiel mit Detlef konnte und wollte ich ihm nicht übel nehmen. Er ließ Detlef am Leben und ließ auch die Finger vom Spiritus, von dem ich sie vor Stunden besser auch schon weghalten hätte sollen. Und dann machte der Laden dicht. Der DJ spielte keinen Rausschmeißer, sondern machte einfach die Musik aus und war verschwunden. Die Diskokugel drehte sich weiter und auf einmal sah, roch und hörte man die volle Traurigkeit der Szene. Kein Ort der Welt ist wohl erbärmlicher und elender als ein Dancefloor ohne laute Beschallung. Nahm man einem Dancefloor die Musik, so brach sofort die Hölle unter ihm auf. Man sah sofort den Dreck und all die kleinen Reste des menschlichen Elends, die sich darauf angesammelt hatten. Die Schlieren und Kratzer, die schlecht verschraubten Kanten und. Bleche, Bierflecken, Zigarettenstummel, Fetzen von Papier, ein Haargummi. Man sah die abgeschrammelten Fußleisten und die anderen dilettantischen Raffinessen am Rand zur DJ-Kanzel, die einen glauben ließen, dass hier nicht erwachsene Handwerker, sondern Kinder mit Klackermatsch gebaut und verputzt hatten. Alles billig, alles Fusel, alles Rotz. Doch offenbar gut bezahlt durch allabendliche Füllung der Kasse mit Eintrittsgeldern und immensem alkoholischen Umsatz. Die Bank gewinnt immer, der Wirt verdient an jedem Suffkopf. Schlimmer noch aber war der Gestank und Lärm. Nahm man dem Dancefloor die Musik und den Dance kamen auch noch Düfte aus der Hölle emporgekrochen, die man zuvor dort nicht wahrgenommen hatte. Man roch von einer Sekunde auf die andere all die Sachen, die man zuvor nie für möglich gehalten hatte. Die eigenen Achseln schienen auf einmal direkt auf Höhe der Nase zu liegen. Aus den Schuhen drängten sich eine weitere Note dazu und vermischte sich mit denen der anderen Anwesenden. Ungewaschen bekam hier eine klare Form. Auf einmal konnte ich Mark, Detlef und wohl auch Stefan nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen. Was für ein Scheiß. Das alles nur, weil die Musik aus war, oder wie der gute Jim von den Doors sang, "When the music's over, turn out the lights." Während meine Nase noch mit dem Hirn über die Deutungshoheit und die Details stritt, erschlug aber schon eine weitere Welle Aromen die nahen Geruchsquellen. Hätte man es vorher nicht herausgefunden, so roch man urplötzlich, wenn jemand irgendwo in den Laden gekotzt hatte. In diesem Fall gab es dann ganz klar eine Fahne aus Richtung des Klos, das sich im Keller befand. Das Ganze war übermalt vom Duft der gigantischen jugoslawischen WC-Steine, die ich schon etliche Mal bepinkelt hatte. Die waren so groß, die kamen sicher per Laster aus einem WC-Steinbruch. No music, big smell. Ich fing an, den nächsten Superhit für Peter Gabriel zu texten, der seit seinem Ausstieg bei The Genesis eigentlich gar nicht so üble Musik machte. Leider mehr etwas für den Kopf als für die Hüften sah man ab von Sledgehammer. Die Geruchshölle marterte mich, während meine Kumpels zugleich ungerührt weiterquasselten. Merken die gar nichts mehr? Gerade entdeckte meine Nase auch den muffigen Abwassergeruch, der aus Richtung des Tresens zu uns herüberwaberte. Eine der Bardamen war hektisch damit beschäftigt, Gläser in diese Brühe zu tunken und danach zum Trocknen aufzureihen. Spülten die denn gar nicht nach? Ich spülte immer nach. Ohne abzutrocknen, hieß es mal in der Werbung. Aber der sollte kein vernünftiges Wesen Glauben schenken. Keine Magie der Welt konnte dafür sorgen, dass sich Spüli einfach so in Luft auflöste, ohne Rückstände auf dem frisch gespülten Glas zu hinterlassen. Sodom und Gomorra hat mich verschluckt und ich saß inmitten der Eingeweide. Da half es nur wenig, dass eine andere Kellnerin durch das Gestanksgemälde starkste und sich ereiferte, den Berg an leeren Flaschen und Gläsern auf unserem Tisch abzutransportieren. Ich sah recht schöne Brüste, aber noch viel mehr roch ich auf einmal ihre recht seltsame Mischung aus erschöpftem Schweiß, billigem Parfüm und noch eine weitere Note, die ich krampfhaft versuchte zu identifizieren. Was war das, verflucht nochmal? When the music's over, turn out the lights. Und ich begriff auf einmal, was ich da eben bei der kleinen Dame noch so alles gerochen hatte, außer Achseln und Hors d'oeuvre. Hatte auch gute Seiten, die Stille, schoss es mir durch den Kopf, während ich auf ihren Hintern schaute, der unseren Tisch in Richtung Tresen verließ. Mein Sinn war, wie es schien, ein neuer hinzugekommen und ich grinste ein wenig dümmlich vor mich hin. Von wegen Stille. Nach den Düften kam jetzt plötzlich der Krach in meinem Kopf an. Dort waren mindestens 5 Kühlschränke unter der Bar, die mich anknurrten. Da war das Rauschen der Wasserhähne, da drehten sich Ventilatoren an der Decke, und Lüfter an der Wand über uns versuchten, den ganzen Sud und Lärm aus dem Laden zu saugen. Eine Kakophonie der Töne und des Gestanks, eine Symphonie der Verwesung. Nach den rechten Worten musste man hier noch suchen. Meine gerade neu erwachte Fähigkeit, Frauen zu riechen, musste ich prompt erproben. Meine Kumpels erhoben sich und so war es auch an mir, torkelnd in Richtung des Ausgangs zu streben. Mühsam rang ich mir im Vorbeigehen ein Lächeln für die Dame am Tresen ab, die gerade meine Nase so mit sekretbestäubten Düften betört hatte. Gern hätte ich das vertieft. Als ich ein kleines Lächeln zurückbekam, zwitscherte draußen kurz ein Vogel, was sich allerdings nicht mit dem plötzlichen Ergrillen des gesamten Szenarios matchen ließ. Die Glut der Sonne stach in meine Augen. Klar, wir waren die letzten Gäste an diesem Abend und das hatte jemand hinter dem Tresen zum Anlass genommen, den Schalter für die Neonröhren zu betätigen, die mit elektrisierten Klimpern ansprangen und deren gräuseliges Licht sofort jeden Schatten tötete. Alles für die arme Sau von guter Putzfrau, die gleich auf das Elend schauen konnte und damit alleine gelassen wurde. Schlecht für mich und meinen Schädel, der zu platzen drohte. Raus, bloß raus hier. Vielleicht ein Sprung in das Hafenbecken. Gemeinsam. Das half, wie ich seit gestern wusste. Vielleicht sollte man uns alle, den ganzen Club und den ganzen Ort, in die Atria spülen. Vielleicht wäre das eine Lösung.
Kapitel 25.
Arbeitslager. Ich war gestrandet und das merkte ich auch bald schon seit einer Stunde, die ich geduldig an der rechten leeren Straße stand und meinen Daumen raushielt. Hier war nicht viel los, hier fuhr man wohl nicht so gern von Italien in Richtung Jugoslawien. In der anderen Richtung war deutlich mehr los. Der Abend kam immer deutlicher über das Meer gekrochen und wenn ich geahnt hätte, wo sich Capri befindet, hätte ich in dieser Richtung den Sonnenuntergang ein wenig genießen können. Aber so war es einfach nur scheiße. Capri oder war das in Spanien? Ich stank ein wenig, stand am Rande einer Großstadt in einer Art Industriegebiet und sah hoffnungsvoll in die Richtung, aus der meine nächste Mitfahrgelegenheit erscheinen würde. Gern hätte ich eins der Biere gezischt, die mir Umberto, der alte Hühnerficker, in die Hand gedrückt hatte, bevor sie zu warm oder zu einem zu großen Ballast würden, entschied mich aber dagegen, um meine Chancen auf die nächste Mitfahrt nicht durch eine Alkoholfahne zu reduzieren. So gut erzogen war ich dann doch. Wenn man schon zu fremden Menschen ins Auto stieg und es auch noch solche Klapperkisten waren, dann nicht stinkend, besoffend und lallend, dachte ich so. Ein schön sauberer, adretter und gebildeter Tramper hatte sicher mehr Chancen. Bloß nicht an Rutger Hauer in Hitcher, der Highway Killer, denken. Muss keine Pommes essen und besser nicht anhalten. Meine Kindheit und Jugend hatte ich im Kino verbracht, meistens mit Marc und Volker an meiner Seite. Die Fliege und Hitcher waren bis dato die absoluten Highlights des Horrors, wobei mir jetzt auch selbst nicht ganz klar war, weshalb ich an die Fliege denken musste. Möglich war alles, aber ich konnte hier gerade nicht duschen oder stundenlang meine Frisur vor dem Spiegel richten. Ich war auf einer Mission. Ich war ein Lover, nicht ein Fighter und ich musste dringend weiter. Der Sonnenuntergang ließ zwar noch auf sich warten und alles lief gerade irgendwie in Superzeitlupe ab. Trotzdem bekam ich leider ein wenig Panik. Schon zweimal war ein Polizeiwagen an mir vorbeigefahren. Eventuell war Trampen im Ostblock ja doch verboten und ich saß morgen in einem Sonderzug Richtung Sibirien. Arbeitslager. Was für ein Euphemismus, dachte der kleine griechische Lateiner in mir. Klang eigentlich gar nicht so schlimm und vielleicht half es orientierungslosen Schulabgängern sogar bei der beruflichen Selbstfindung. Vielleicht ging man im Ostblock nach der Schule ja sogar freiwillig in ein Arbeitslager. Statt Bundeswehr oder Zivildienst ein freiwilliges Jahrzehnt im Arbeitslager. Ich wurde albern, immer wenn es mir schlecht geht. Auch noch heute werde ich albern. Kann ich nichts dran ändern. Vielleicht war Ostblock aber auch gar nicht so schlimm und die Polizisten hier so dämlich wie die Schranzen in Top Secret mit Val Kilmer. Meine Naivität tanzte albern mitten auf der Straße und war nackt. Ich war schlichtweg nur dumm und hatte überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Wusste nicht mal, ob das hier offiziell Ostblock war und wenn, wieso wir hier dann im Urlaub waren und scheinbar alle anderen abends rüber nach Italien fuhren. War das etwa auch Ostblock? Ich kramte in den Akten meines Geschichtsunterrichts herum und fand tonnenweise schlecht sortiertes Halbwissen. Abitur in Geschichte war auch nichts mehr wert. Auch wenn ich eigentlich alles bis zum Attentat von Sarajevo rückwärts in den Staub des Straßenrands hier vor mir hätte pissen können sollen. pubertäre Stresssituation. Sarajevo? Hatte ich das nicht heute schon mal auf einem Schild an der Straße gesehen? Langsam bekam ich Angst und sehnte mich nach Mark und dem Ascona und von mir aus auch nach Stefan, den letzten drei Zeugen meiner irdischen Existenz, bevor ich im sibirischen Arbeitslager verschwinden sollte.
Kapitel 28.
Ripley. Ripley würde es schon richten, dachte ich, als ich immer weiter in den schweißgetränkten Sitzbezug einsank. Meine Optionen rechnete ich jetzt zum tausendstmal durch, doch sie waren begrenzt und immer wieder kam Weglaufen ganz oben auf die Liste. Weglaufen. Sprintmodus, erster Platz, Lauf an die Lauf. Der Film dazu war noch nicht gedreht und ich hätte Edward Norton statt Tom Hanks die Hauptrolle gegeben. Aus dem Fiat seitlich rausrollen, den Rucksack von der Rückbank zerren und lossprinten. Zurück zur größeren Straße, da irgendwo hinter mir, wo sich aber in den letzten Minuten meines Daseins kein Verkehr verirrt hatte. Oder aber querbeet durch die Hecke brechen und in gerader Linie erstmal über das dunkle Feld dahinter. Muskeln für einen Sprint waren wohl vorhanden und als mein Kopf schon fast auf Höhe der Knie angelangt war, erinnerte ich mich auch an ein paar Judo-Griffe. Aber das alles kollidierte mit den Inhalten von mindestens 3,5 Litern Dosen Bier, einer schläfrigen Müdigkeit und einem Gramm THC, gebunden an bösen Tabak, die den Weg durch meinen Metabolismus nahmen und lustig johlend Achterbahn fuhren. Mit Loopings in meinem Kopf und das immer wieder. 6 Minuten braucht das Blut, um einmal rund durch den Körper zu rauschen, notierte irgendwas im Hinterkopf, aber das waren wertlose Infos. Wie ein Altar ragte die Knarre matt glänzend vor mir auf und ich konnte die Augen nicht davon wenden. Fast schon lag ich im Fußraum des Autos, als ich von Weitem eine Tür schlagen und einen fluchenden Francesco näher kommen hörte. Im Hintergrund fing ein großer, sicher dreckiger und zotteliger Hund an zu bellen und weitere stimmten sofort in ein heiseres Konzert ein. Herzinfarkt kam zu den berechneten Optionen dazu. Sich totstellen oder schnell sublimieren und im gasförmigen Zustand aus dem Fenster entweichen, lagen knapp dahinter auf Platz 3 und 4. Francesco erschien als Silhouette im Panorama der Scheiben und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Erstaunt registrierte ich, dass die Hunde ihn offenbar nicht einholten und sein Fluchen auch eher in einen Singsang überging. Sein Hemd war auch nicht blutbespritzt, wie es ein Hollywood-Streifen an dieser Stelle sicher vorgesehen hätte. Die Tür ging auf und er ließ sich mit einem zufriedenen Grinsen in den Sitz fallen. Das kleine Auto schwankte und ich musste sofort an die Knarre an seinem Hintern denken. Doch es gab keinen Knall und keine Kugel bohrte sich, zuvor Francescos Poritze zerfetzend, in die Benzinleitung des Wagens und ließ uns in Flammen und Gesplitter aufgehen. Nein, das war ein Profi und er steckte die Waffe zusammen mit einem dicken, gerollten Bündel Geldscheine in das von Bier befreite Handschuhfach. Da ich mich immer noch nicht bewegt hatte, fand er es wohl lustig, mir auf mein schweißnasses Knie zu klopfen, um danach die andere Knarre vom Armaturenbrett zu nehmen und sich klick damit eine neue Zigarette anzustecken. Ich gackerte, ich rülpste und furzte alles gleichzeitig, Pipi hatte ich wohl vergessen. Hatte ich aber eventuell schon alles davor zusammen mit Adrenalin verdunstet. Francesco grinste mich fett an und zog an seiner ganz normalen Zigarette. Gut Geschäft, grunzte er und deutete in Richtung des einsamen Hauses, aus dem sich bis jetzt auch noch keine tollwütigen Kettenhunde oder schießwütigen Schurken auf den Weg zu uns gemacht hatten. Er fuchtelte mit seiner bescheuerten Feuerzeugkanone vor mir herum und ließ sich nicht anmerken, wie lustig ich das Ganze finden sollte. Und jetzt fahre ich dich zum Bahnhof in Rijeka, mein Freund. Ich hatte also einen Karrieresprung in der Mafia hinter mir und schaffte es, mich einigermaßen wieder aufzurichten. Die Nummer mit der Knarre bzw. mit den beiden Knarren war der Oberhammer und ich konnte nur staunen über meine Bewunderung für meinen Gastgeber, der mich gerade eben zum Komplizen gemacht hatte. Aber wofür eigentlich? Ich hatte nicht wirklich ein Verbrechen beobachtet und könnte nichts Belastendes zu Protokoll geben. Auch mein ängstliches Starren auf eine Plastikpistole würde ich besser für mich behalten. So kam es mir gerade in den Sinn, als Francesco den Rückwärtsgang einlegte und unser Abenteuer weiterging. Vielleicht war er auch einfach nur ein Paketbote oder ein Geldtransporter mit einem schrägen Humor. Ein Herz für Tramper und einem sehr soften Musikgeschmack, der sich eigentlich nichts zu Schulden kommen hatte lassen. Ja, vielleicht, dachte eine Spezialeinheit grauer Zellen in meinem Kopf gerade. Ja, vielleicht war die Knarre, die er vor meinen Knien im Handschuhfach verstaut hatte, ja auch nur sein Ersatzfeuerzeug. Ha, wuschti, jetzt war ich Komplize und die Fahrt ging weiter durch die istrische Nacht, die sich vollends über das Land gesenkt hatte. Mark, Stefan und der Ascona waren unendlich weit weg und ich dachte nur noch an das Hier und Jetzt und wie ich meinem Ziel wieder näher kommen könnte. Das Ziel. Richtig, da war ja was. Das Ziel war eine Hafenstadt, die wir heute Morgen in aller Frühe verlassen hatten und deren Namen ich noch mehrmals meinem Fahrer übermittelt hatte, in der festen Hoffnung, dass er mich auf den rechten Weg brächte. Dabei war ich unendlich müde und verkatert wie selten zuvor in meinem Leben. Die Luft wehte durch das Fenster über mein Gesicht, aber ich konnte sie nicht mehr spüren.